Wie in der letzten Episode von Comic Gequatsche angekündigt, sprechen wir heute über Panini Inc., eins der wohl ungewöhnlichsten Imprints von Panini und eins der ungewöhnlichsten Imprints von DC, genannt DC Inc. Weil Inc. wie in Zelda statt Link Inc.
Ha! Ha! Schmioli!
Humor!
Grüß dich, Patrick, zur 8. Folge.
Hallo Martin, schön, dass wir da sind in unserem Aufnahmestudio.
Genau, in unserem Aufnahmestudio. Ja, ich möchte vielleicht gleich vorweg vor der Folge gleich mal eine Triggerwarnung rausgeben. Es werden ein paar Themen angeschnitten, die vielleicht nicht so gängig sind, beziehungsweise es könnte sein, dass gerade bei den Themen, die wir heute behandeln, ein paar Sachen dabei sind, die vielleicht nicht so einfach zu verarbeiten sind. Oder zumindest werden sie angeschnitten, wir werden ja keine Inhaltsangaben machen.
Wir werden natürlich versuchen, dass wir so sensibel mit den Themen umgehen, wie möglich. Wobei, wie Martin richtig sagt, gewisse Themen sind schwierig, einige sind auch sehr hart. Ja. Und wie ja gesagt, wie in der letzten Folge auch erwähnt, es kann durchaus emotional werden bei den Themen, die was so besprochen werden, weil es sind grundlegend harte Themen, einige sind gewichtiger als andere.
Ja, und was man vielleicht auch sagen sollte, ich habe das gemerkt über Social Media, Panini Inc. hat so ein bisschen den Ruf, Comics für Jugendliche und Coming-of-Age-Stories und so ein bisschen kindlich und nicht so erwachsen, und ich finde, dass es genau das Gegenteil ist. Also ich finde, dass die Stories einfach, man darf nicht vergessen, es werden zum Teil New York Times Bestseller-Autorinnen und Autoren an die Stories rangelassen und schreiben auf einmal Comics, und es werden Themen angesprochen, die in normalen Superhelden-Comics, glaube ich, ganz, ganz selten bis gar nicht vorkommen. Und ich glaube, dass die Stories sogar erwachsener sind, als wie so manches, das wir normalen Superhelden, unter Anführungszeichen, normalen Superhelden-Stories derzeit lesen.
Definitiv. Außerdem muss man dazu sagen, dass alle Panini- bzw. DC Inc. Graphic Novels auf Romanen basieren, die was im Vorfeld verfasst worden sind. Und es sind, wie gesagt, DC hat bewiesen, sie können Coming-of-Age-Geschichten verfassen, und Coming-of-Age ist auch das vorherrschende Thema, also das vorherrschende Genre. Ja. Und wenn man die Nasen so hoch tropft und sagt, das ist was für Kinder ist und man sowas nicht lässt, Coming-of-Age ist nicht unbedingt nur ein bisschen Zuckerguss und wir müssen lernen, was heißt, dass man erwachsen wird, denn wie ja eigentlich so ziemlich jeder weiß, der was über 20 ist, erwachsen werden oder der Prozess des Erwachsenwerdens, der ist nicht nur mit Freude verbunden, sondern auch mit sehr viel Schmerz.
Ja, und ich glaube, von den Stories, die ich gelesen habe aus der Panini Inc-Reihe, sind sehr wenige, die ich Jugendlichen unter 14 oder 15 empfehlen würde. Also vielleicht sogar höher ansetzen.
15, 16 würde ich eher als Einstiegsalter für die meisten für die meisten nehmen. Generell, weil man dann vielleicht emotional schon gefestigt genug ist, also mit den Themen mal umgeht, aber da werden wir dann eh drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann quasi über die einzelnen Comics kurz reden dann.
Ja, es wird sehr viel mit Minderheiten, mit irgendwie Jugendlichen, die vielleicht ein bisschen den anderen Weg gehen und so, wird gearbeitet, mit auch zum Teil mit körperlichen Beeinträchtigungen. Mit Jugendlichen, die halt nicht wie der normalsterbliche 0815-Jugendliche sind. Und ich glaube, dass ich wäre froh, wenn die Jugendlichen heutzutage sowas lesen würden. Weil ich glaube, dass es die meisten dieser Comics einem sehr, sehr viel mitgeben, glaube ich.
Definitiv. Es funktioniert ähnlich wie zum Beispiel Tote Mädchen Lügen nicht, wie der Roman. Oder wie A Monster Calls. Ist ebenfalls ein sehr, sehr schöner und sehr trauriger Roman, also es ist einer der wenigen Romane, wo der Patrick gern zum Rehren anfängt, wenn er den lässt, oder auch wenn er einen Film sieht dazu. Und Panini Inc. gibt da einiges mit auf dem Weg, wo man sagt, dass gewisse Botschaften, also die Botschaften allgemein, sind in fast allen Bänden sehr schön, sehr wertvoll, und sind quasi damit im Weg verbunden, bis man zu solchen Erkenntnissen kommt. Ja. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal direkt an in die Graphic Novels. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit Harley Quinn, Breaking Glass.
Das Beste zu Beginn gleich.
Jetzt kracht's.
Ja, das war der erste Band, den ich aus der Panini Inc-Reihe gelesen habe. Ich habe die Empfehlung aus einem Podcast rausgeholt. Also einem Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Danke dafür. Ist geschrieben von Mariko Tamaki, die den einen oder anderen Eisner Award schon gewonnen hat, auch für den Band. Mhm. Also das ist schon was den einen oder anderen Preis abgeräumt hat. Sie ist auch eine New York Times Bestseller-Autorin. Grundsätzlich geht es darum, Harleen Quinzel kommt in eine neue Stadt, nach Gotham natürlich, und möchte zu ihrer Großmutter ziehen. Erfährt aber dort sofort, ihre Großmutter ist verstorben leider. Und sie kommt aber bei einer Person namens Mama unter, wo sich aber herausstellt, dass das eine Drag Queen ist, also ein Mann, der sich als Frau kleidet und in einem Theater arbeitet, ein Theater betreibt, so ein Varieté oder so. Und es ist aber das Normalste, das es gibt, dass die Person das macht. Und das ist aber schon was ich bei diesen Panini-Sachen so cool finde, dass sie halt einfach Sachen, die vielleicht in anderen Comics nur so richtig aus wahnsinnig innovativ rausstellen würden, einfach als das Normalste der Welt hinstellen. Es geht auch um Gentrifizierung, um dass die Stadt sich erweitert, dass Stadtviertel sterben. Es geht darum, dass ihre beste Freundin Ivy, also ich glaube, dass sie Ivy heißt in dem Band.
Also Ivy
wie Ivy, Poison Ivy. Poison Ivy, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob sie wirklich... Ja, genau, Ivy, die sie für feministische Themen einsetzt, die auch einen Typen, der... ein ziemlich reiches Bürschchen ist, eins einmal aufs Maul gibt, verbal natürlich, weil er halt nur Blödsinn von sich gibt. Und der Comic ist für mich vielleicht einer der drei besten, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Also das ist Hammer. Also die Story ist der Wahnsinn. Und ja, deswegen habe ich ja gesagt, das Beste zu Beginn und die Folge ist so eine Lobhudelei. Aber kann ich nur empfehlen. Patrick, du hast den, glaube ich, noch nicht gelesen?
Ich bin nicht gelesen, nein. Er liegt noch im Comicladen meines Vertrauens und wartet darauf, dass ich ihn mitnehme.
Unbedingt holen.
Ja, wird also, dann wahrscheinlich eh nächsten Monat soweit sein.
Vielleicht auch kurz, wir brauchen es, glaube ich, nicht bei jedem Band ansprechen. Der Zeichenstil bei den Panini-Sachen ist zum Teil eher mit wenig Farben, dann mittens drinnen aber wieder sehr, sehr schön koloriert, aber es ist jetzt kein klassischer, wie man jetzt die Superhelden-Comics, glaube ich,
sieht. Es geht eher so in Richtung eine Mischung aus westlichem Comic und Manga mit einer sehr kalten Kolorierung, also die quasi die Farben sind allgemein immer kalt gehalten, beziehungsweise wenn überhaupt Farben vorkommen.
Ja.
Also das ist ja auch nicht gang und gäbe.
Es ist auch das Format anders, also wir haben ein kleineres Format als bei den normalen Comics.
Es geht so in Richtung Taschenbuch
eigentlich. Taschenbuch, ja, was aber sehr angenehm zum Lesen macht, wie ich finde. Und ja, ich glaube, wir werden einfach wirklich Band für Band ein bisschen durchgehen und überall gar nicht zu viel sagen, weil die Leute sollen halt einfach...
Das ist ja nicht erlesen.
Ja, aber wie gesagt, Harley Quinn Breaking Glass ist für mich eine totale Leseempfehlung. Also totaler geht's gar nicht mehr.
Mein Anfang war Batman Nightwalker, Schatten der Nacht. Der Roman ist geschrieben von Mary Lou und adaptiert worden ist es von Stuart Moore und gezeichnet worden ist von Chris Wildgoose, also der wilden Gans. Prinzipiell geht es darum, dass die Nightwalker, das ist quasi eine neue Verbrecherbande in Gotham, die attackieren reiche Menschen und berauben sie dann um ihr Geld, nachdem sie um ihr Leben beraubt haben. Und Bruce Wayne möchte quasi einen Raubüberfall verhindern und möchte den quasi einfach der Nightwalker stellen. Gerät dabei allerdings in Konflikt mit dem Gesetz und wird danach ins Arkham Asylum verfrachtet und zwar für Sozialstunden. Damit das reiche Bürschchen einmal lernt, wie es ist, wenn man richtig arbeiten muss.
Wir haben gerade wieder eine Katzenattacke, aber die ist abgewehrt.
Ja. Und dabei trifft er auf die Madeleine Wallace, die was ein Nightwalker ist. Und dann quasi wird er klar, was es heißt, dass man erhört ist und dass das Schwarz-Weiß-Denken nicht funktioniert, sondern dass man doch über den Tellerrand hinausschauen muss und es ist nicht alles so offensichtlich, wie es gern präsentiert wird. Batman Nightwalker ist jetzt vielleicht nicht die tiefgründigste Vertreter von Panini Inc., aber er hat trotzdem eine interessante Botschaft und gerade das Ding mit dem Aufbrechen von Schwarz-Weiß-Denken und aber wie man aus Schicksalsschlägen hervorgeht. Also das sieht man gerade an Bruce und an Madeleine, wie die beiden einfach unterschiedliche hervorgingen und beide haben ihre Elternteile verloren. Mhm. Also es kombiniert sozusagen quasi ein bisschen das Thema Detektivgeschichte mit einer Arkham Asylum Geschichte und gleichzeitig aber auch wieder mit dem Thema Coming of Age, weil Bruce auch über seinen Platz erstmal im Klaren werden muss und er muss ja wissen, wer möchte er sein. Und wenn er erhört werden möchte oder wenn er erhört sein möchte, muss es ja wie einer verhalten und kann nicht einfach über dem Gesetz stehen. Außer er wird Batman und dann steht er über dem Gesetz, denn er ist das Gesetz. Also watch out, Dredd.
Machen wir, glaube ich, mit dem nächsten vielleicht für dich weiter, weil dein Stapel ist ein bisschen höher, weil ja. du. Den haben wir beide gelesen im Übrigen. Also Nightwalker habe ich nicht gelesen, noch nicht. Den nächsten haben wir beide gelesen.
Den haben wir beide gelesen und zwar Teen Titans Raven auf der Suche. Von New York Bestsellerautorin Kami Garcia, gezeichnet von Gabriel Piccolo, nicht verwandt mit Oberteufel Piccolo aus Dragon Ball. Wow. Raven war der erste Panini Inc. Comic, den ich gelesen habe.
Okay.
Wow. Einfach nur wow. Der Titel Auf der Suche ist Programm. Also es geht prinzipiell darum, dass Raven nach einem Autounfall unter Amnesie leidet und sie verliert ihre Pflegemutter und ja, ihr Gedächtnis und dann ist sie quasi auf der Suche nach sich selbst. Ja. Wer ist sie? Was hat mit dem Schatten auf sich, der was sie verfolgt? Also wer ist Raven wirklich? Ja. Und quasi dieser Schwert natürlich auch einen Neuanfang macht sie aber auch sozial relativ isoliert von anderen, weil sie nicht weiß, was vorher war, wer die Leute quasi vorher waren für sie. Und Raven war unglaublich.
Ja, ich hab das Pacing Wahnsinn gefunden. Ich habe mir erst vor ein paar Tagen gelesen, also noch nicht so lange her. Und ich habe den Band sowas von, wie man so schön sagt, weggeschnupft. Das ist so schnell gegangen und trotzdem habe ich mir gedacht, ich habe so eine umfangreiche Story gelesen. Also Wahnsinn. Also kann ich da nur in allen Punkten zustimmen. Ist unheimlich geniale Story und totale Empfehlung.
Er ist auch optisch sehr schön, weil er quasi eigentlich beinahe in Schwarz-Weiß eigentlich ist.
Ja.
Also er ist sehr kalt gehalten und er hat dabei übrigens gelegentlich Farben, die was aber auch das Bild angenehm auflockern. Also Teen Titans Raven auf der Suche muss man eigentlich gelesen haben.
Mhm. Ich habe gerade gesehen, weil deswegen habe ich jetzt alle Bücher so ein bisschen durchstümmert. Mhm. Es steht überall hinten drauf empfohlen ab 13 Jahren, also kann ich jetzt bei allen Büchern jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber...
Bei Teen Titans, Raven, ja, da auf jeden Fall Batman im weitesten Sinne genauso.
Harley Quinn Breaking Glass wird schon ein bisschen schwieriger, aber vielleicht auch noch, ich glaube, da gibt es später dann noch den einen oder anderen Band, der es vielleicht eher nicht.
Also wenn ich jetzt quasi da die Stapel anschaue, die nächsten beiden Bände sind einmal definitiv nicht ab 13, da würde ich fast sagen, dann machen wir bei einem Band weiter dem, was du gelesen hast, aber ich leider noch nicht.
Genau, in Batgirl Schatten, geschrieben von Sarah Kuhn, und gezeichnet von, kommt wieder mal super Aussprache, Nicole Gu, glaube ich. Es ist Französisch, glaube ich.
Nicole Gux.
mein Französisch ist nicht perfekt. Ja, was soll man dazu sagen? Es geht grundsätzlich jetzt darum, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Hauptcharakter
ist. Ist es Cassandra Cain.
Als Teenagerin, sie... Die Eingangsszene ist, sie muss einen Auftragsmord durchführen als Teenager und sie ist eigentlich eine ausgebildete Killerin mit asiatischen Wurzeln in Amerika, also in Gotham in dem Fall. Und
wo sonst?
Ja, ich glaube, alle spielen in und um Gotham.
Nicht alle, aber einige
auf jeden Fall. Ja, stimmt. Und Cassandra Cain kommt aber, also der, das Opfer, also den sie umbringen soll, der sagt einfach irgendwie, also sie versteht... Deutsch, also in dem Fall Englisch eigentlich, aber sie versteht halt Deutsch nicht, weil der Band ist natürlich auf Deutsch geschrieben. Das Opfer sagt halt irgendwas mit Tochter und das Wort kennt sie halt von ihrem Vater und dann löst es bei ihr komplett emotionale Regungen aus und sie rennt einfach davon, führt den Auftragsmord nicht durch, reist aus, lebt auf der Straße, lernt dort eine japanische Dame, sie ist eigentlich chinesische Abstammung, lernt eine japanische Dame in einem Lokal kennen, die gibt ihr was zu essen, gibt ihr was zum Anziehen und dann hängt sie immer in der lokalen Bibliothek ab und dort gibt eine gewisse Barbara Gordon, die im Rollstuhl sitzt, Kindern irgendwie Schreibunterricht und sie kann halt, also Cassandra Cain kann nicht lesen, kann nicht schreiben, lernt dann lesen und schreiben und nimmt dann irgendwann an einem Kurs teil, wird die Assistentin von Barbara Gordon und die hört dann irgendwann von Batgirl, der ja eigentlich Barbara Gordon ist oder war in dem Fall und legt dann halt selber das Kostüm an und irgendwann kommt es zur Konfrontation mit ihrem Vater und mehr möchte jetzt nicht unbedingt spoilern.
Ich kann mir eigentlich vorstellen, wie so eine klassische, eigentlich quasi wie die klassische Comic-Variante von Cassandra Cain, die was tatsächlich eine Killerin ist, nur auf einer emotionalen Ebene.
Ja.
Wobei man eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, entschuldigen Sie, dass ich da jetzt das emotionale Pacing zerstöre, aber wer bieten seine Tochter zu einer Auftragsmörderin ausbringen, die aber nicht lesen und schreiben, weil wie sollen die jemals, die Zielorte finden?
Ja.
Also, ich will jetzt nicht an der Logik von ihrem Vater kratzen, der hat sicher was damit gedacht, dass er sein Kind ausbildet hat, aber naja.
Ich glaube, der Hintergedanke von dem Band ist, weil auch die Sarah Kuhn, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich eingangs gelesen, Eine Amerikanerin ist mit asiatischen Wurzeln, wenn mir nicht alles täuscht, und sie damit auch ihre Kindheit und Jugend aufarbeitet, dass jemand, der asiatische Wurzeln hat, in Amerika aufwachsen muss, mit Diskriminierung, auch Sprache lernen und sonstiges. Und das wird halt in dem Band sehr stark aufgearbeitet. Und deswegen sage ich, wenn jemand 15 Jahre alt ist und ganz egal, ob er jetzt in Österreich oder in Amerika lebt und vielleicht die Landessprache nicht perfekt kann, da kann er halt einmal drüber lesen, wenn es natürlich mit dem Lesen geht irgendwie. Aber sowas durchleben, glaube ich, Kinder und Jugendliche heutzutage immer wieder. Also es ist
verständlich. Ich glaube, du, wenn du jetzt in einem fremden Land aufwachst und du eben, und vielleicht deine Eltern eben nicht aus dem Land kommen und nicht die Landessprache beherrschen und selber musst du es dann lernen, neben der eigenen Muttersprache. Ich finde, thematisch ist es zumindest auch wiederum sehr wertvoll. Und grob man weiß ja, dass ja Asiaten in Amerika ja so ihre Probleme haben, gerade wenn sie aus China oder aus Japan kommen. Ja. Ich meine, aus Japan mehr als aus China, aber...
Ja, wobei es inzwischen, glaube ich, auch geändert hat bei Japanern in Amerika. Es ist
zumindest nicht mehr so,
aber es hat natürlich...
Es hat historische Probleme gegeben,
sagen wir natürlich, so. Natürlich, ja, klar. Aber ich glaube, dass es deswegen einfach ein wertvoller Band ist, weil ich glaube, das ist ein Alltagsthema, das viele Leute auch in Europa genauso
durchführen. Ja, gerade Thema Sprachbarriere, das kennt man. Also es ist jetzt egal, ob man sagt, wenn man jetzt in einem Land lebt oder wenn man sich jetzt für arbeitsbedingt schon längere Zeit in einem anderen Land aufhalten muss. Man muss sich trotzdem mit denen auseinandersetzen, mit der Kultur und auch mit den... Mit den Gepflogenheiten der Sprache natürlich, und das ist jetzt nicht so leicht. Und gerade wenn man sagt, wir haben jetzt, wie im Call von Cassandra Cain, sozial ja sowieso ein wenig isoliert war die ganze Zeit als Auftragsmörderin.
Ja, und ich glaube, dass das aber auch der Grundtenor ist von diesen ganzen Panini Inc. Sachen. Man hat zwar eine Superhelden-Story, aber im Hintergrund wird auf eine sehr, sehr richtig, also sehr, sehr gute Art und Weise werden gesellschaftspolitische und wichtige Themen einfach einbaut und ein indirekt ein bisschen
einfach so
verarbeitet,
also verarbeitet, dass man es quasi wenn so verarbeitet, dass es quasi leicht verdaulich ist und am nicht zu sehr quasi den Zeigefinger auf irgendwas hindruckt, sondern dass man einfach quasi man lebt und leidet mit der Figur und verfolgt sie einfach dabei. Und dann quasi findet man sie gewisserweise vielleicht selber in der Geschichte.
Ja, also ich denke mal, wenn ich habe es jetzt gerade übereinander liegen, die zwei Bände, eben den Harley Quinn Band und den Batgirl Band. Wenn 16-jährige Jugendliche, 17-jährige Jugendliche sowas lesen, ich glaube, die können da einiges mitnehmen, wenn sie wollen, natürlich.
Und ein Band, von dem man auf jeden Fall was mitnehmen kann, der was wahrscheinlich der emotionalste und in gewissen Punkten der heftigste die Panini Inc. Comic bisher ist, Under the Moon, eine Catwoman-Geschichte, in dem es prinzipiell darum geht, dass Selina Kyle eigentlich ihr ganzes Leben lang die wechselnden Affären von ihrer Mutter ertragen hat, bis zu einem gewissen Punkt, als Dernell in ihr Leben tritt. Das ist sozusagen quasi der aktuelle Freund ihrer Mutter, und der ist nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, dass er seine Forderungen mit Gewalt durchsetzt. Also das Thema häusliche Gewalt wird da thematisiert. Ja. Und Selina Kyle schon immer ein sehr enges Verhältnis zu Kotzen gehabt hat. Ohne zu viel zu spoilern, sie nimmt ein Kätzchen mit heim, also ein Kitten. Und die Szene ist, obwohl sie eher indirekt wirkt, eine der intensivsten und schlimmsten Szenen, die wo sie in die letzten Wochen und Monate in einem Comic gesehen habe, und ich habe The Boys gelesen. Also, sagen wir so, so eine indirekte Szene wirkt dann doch oftmals stärker, und auch selbst wenn man jetzt nicht so wie ich ein fanatischer Liebhaber von Kotzen ist und selbst zwei Kotzen besitzt, es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, aufwühlend.
Ja, aber auch wie sie das umbringen, die ganze. Also es wird auch nicht offen diese Gewalt in der Szene zeigt, sondern glaube ich, also soweit ich das
allgemein quasi wieder die Gewalt eher indirekt zeigt. Ja. Aber dafür hat Catwoman eine ganz andere Botschaft, die was auch sehr wichtig ist. Und zwar, wie wichtig ist Freundschaft und wie wichtig ist Vertrauen. Du erwirbst Vertrauen, und Vertrauen muss quasi gepflegt werden. Also quasi, wenn das Vertrauen weg ist, wie wollt ihr dann einer Person gegenüber? Und da muss man sagen, ich glaube, mit Selina Kyle kann jeder edgy Teenager auf jeden Fall schon mal mitfühlen. Und gerade, sagen wir, die Themen, die was angesprochen werden, sind eigentlich allgemeine Themen, die was quasi jeder kennt. Gerade mit dem Thema Freunde, Thema Familie. das ja, funktioniert hervorragend.
Und der Band ist, also ich habe den auch gelesen und auch den habe ich, meine, du hast die Rätsel dazu geschrieben, aber also über den Band kann man genug reden und es ist auch eh, wie du sagst, Freundschaft, aber auch das Thema häusliche Gewalt, das hat, glaube ich, in Comics jetzt nicht. Also ich meine, es kommt halt schon vor, dass wer sagt, er kommt aus einem schlechten Umfeld oder aus einer schwierigen Familie und natürlich hat man Fälle, wo das familiäre Umfeld von den Superhelden nicht perfekt ist, aber dass es so direkt
angesprochen wird. Ich sag mal so, meistens wird das quasi dann ein wenig überstilisiert, wegen quasi normale Superhelden-Comics, wo es dann heißt quasi, dass der Schwamm misshandelt worden ist. Und während eigentlich quasi bei Selina mehr die emotionale Gewalt, die was sie durchleben hat, ein bisschen im Vordergrund stellt, oder war das Leiden, dass quasi eigentlich sie nie eine komplette Familie haben wird, sondern dass sie hat ihre Mutter und die schleppt eigentlich regelmäßig an anderen Haarbrauen.
Ja.
Und die sind halt meistens einfach Arschlöcher. Die sind richtige präpotente Arschlöcher, so wie man sich das vorstellt.
Ja, man hat halt das Gefühl, das ist eine Story, die kann, genauso wieder wie in Batgirls Schatten oder so, die kann dann, blöd gesagt, in unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit an jeder Ecke passieren.
Ist richtig.
Es ist sehr alles in diese ganzen Panini-Ink-Sachen, die ich gelesen habe, ist alles sehr down to earth. Es gibt da wenige, so diese Superheldenfähigkeiten, diese Kräfte sind alle eher, bei Teen Titans Raven ist natürlich ein bisschen was im Spür und sonst was, aber selbst das ist sehr, sehr geerdet und ich glaube, dass auch das Erfolgsgeheimnis von dieser Reihe ist. Und in Amerika, glaube ich, wenn wir kurz einen Schwenk machen, glaube ich, sind das alles Bestseller. Also
die ganzen Romane sind alles New York Times Bestseller.
Ja, also diese Panini Ink Sachen und die DC Ink Sachen in den USA, das funktioniert halt einfach. Und deswegen schwappt das Ganze ja jetzt in den deutschsprachigen Raum.
Ja, also man muss jetzt sagen, man merkt ja quasi, dass DC da einen richtigen Nerv trifft und dass DC aber auch wirklich sehr stark am Rekrutieren ist von starken Autoren und starken Zeichnern. Und gerade die, was vielleicht eher so normalerweise in der B-Riege unterwegs war, die können jetzt quasi sagen, was sie drauf haben. Und vielleicht war das für so manchen Autor oder manche Autorin oder so manchen Zeichner und so manche Zeichnerin ein Sprungbrett sein, dass sie in den Hauptverlag kommen und da vielleicht einmal an einem Gruppen was Großes mitarbeiten.
Ich habe ja zum Beispiel von Mariko Tamaki, die Breaking Glass, also Harley Quinn geschrieben, habe ich auch, glaube ich, den Spider-Man Venom, diesen Comic eher kindermäßigen.
Ah, den Double Trouble.
Double Trouble, der ist, glaube ich, von Mariko Tamaki, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich weiß nicht, wollen wir den Schwenk überhaupt einbauen, zwecks Marvel oder Marvel.ink oder lassen wir ihn weg?
Wir müssen darüber reden. es gibt quasi ja bei Panini Inc. gibt es eine Marvel-Sparte.
Ja.
Ob das jetzt auch in Amerika vorkommt, habe ich nicht finden können. Also ich habe keine US-Pandas gefunden dazu.
Ja.
Die ganzen Geschichten, die was quasi da auf Deutschland nochmal neu aufgedruckt werden, sind keine eigenen Kreationen. Ja. Also es ist jetzt nicht wie Under the Moon oder wie Warbringer oder in Backwards Schatten, sondern es sind quasi von Haus aus kindlicher gehaltene Geschichten aus dem Marvel-Kosmos, wie zum Beispiel Miles Morales von Brian Michael Bendis.
Ja, genau.
Oder Peter liebt
Mary Jane.
Oder aus der Comics 2017 sogar.
Also. Miss Marvel, Kamala Khan ist jetzt, den habe ich im Pre-Order, der müsste bei mir demnächst eintrudeln.
Was ja quasi eigentlich nur Marvel nach Kamala Khan ist, ihr erster Auftritt. Ich meine, Kamala Khan passt nur am ehesten in das eine, gemeinsam mit Miles.
Ja.
Und man sagt, okay, Miles, Kamala sind jugendliche Helden und gerade Kamala Khan ist ja. Sie ist ja quasi ja die moderne Pop-Ikone für Marvel. Also wenn du sagst, sie kennt eine Minderheit an, sie ist Muslima, sie ist Inhuman und sie ist der größte Fan der Avengers, der auf der Erde um und dumm rennt.
Stimmt,
Und ihre beste Freundin ist X-23, also Laura.
Ja.
Deswegen boxen sie es ja auch mal.
Und ich habe mir ja den Band, nachdem ich jetzt rausgefunden habe, auf sehr schmerzliche Art und Weise, dass die Marvel-Ink-Sachen, also die Panini-Ink-Sachen von Marvel einfach nur neu aufgelegte Sachen sind, haben wir aber Miss Marvel trotzdem bestellt, weil ich eben das Marvel noch nicht gelesen habe. Und von dem her ist es einfach, für mich ist es eine gute Möglichkeit, trotzdem einsteigen in das Ganze. Und,
du hättest mir erleben müssen, als ich damals die erste Ankündigung von Kamala Khan gesehen habe. Ich bin auf die abgegangen, wie sonst was. Weil die einfach schon von Haus aus als so modern und neu inszeniert war. Also, das war quasi, es ist der weibliche Miles Morales für mich. Also, also da merkt man quasi,
ich freue mich ja schon so richtig auf den Band. Also,
wenn wenn quasi Marvel sowas in die Richtung machen da, war es auch wesentlich interessanter, wenn sie bei den normalen Comics bleiben würden, aber dann eher Coming-of-Age-Varianten von den jugendlichen Helden
Ja.
machen, wie Miles, Hulking, Amadeus, also Amadeus Cho zum Beispiel
Ja.
genauso war.
Ich glaube, Jessica Jones funktioniert auch irgendwie, wenn man zum Beispiel sagt, man setzt in ein bisschen eine jugendlichere Geschichte eine. Warum nicht? Das sind ja auch bei DC sind sie auch zum Teil erwachsene Superhelden, die halt
Hat
immer.
Jessica nicht sogar eine Tochter? Ich glaube, Jessica Jones hat
Ja,
ein Kind mit Luke Cage.
mit Luke Cage hat sie. Das
Ja,
kommt eh im Blindspot, wo auch noch ein
genau.
Rätsel von mir kommt,
Ja.
kommt das eh vor, das Kind.
Momentan sind sehr viele Rätsel in Arbeit. Also, wir wissen alle, Gruselwien hat den ganzen Monat eingenommen, das ist inzwischen ja vorbei. Also, quasi, entweder sie kommt demnächst oder sie ist bereits heraus.
Ja, stimmt. Wir wissen ja nicht genau, wann die Folge.
Wird wahrscheinlich in der zweiten Novemberwoche kommen.
Irgendwann
Irgendwann
einmal.
einmal.
Also wie wurscht.
Was ja, wir dann ja vorausplanen,
Ja,
weil wir sind ja unsere Zeit voraus.
wir haben immer Produktionstage, um
Genau.
mal ein bisschen was aus hinter den Kulissen zu
Wir sind ja
zeigen.
quasi, wir sind ja wie Maschinen, also. Und apropos Maschinen, weißt du, wo es ebenfalls funktioniert? Kriegsmaschinerie? Wow, das war eine Überleitung. Hey. Patrick,
Es kommt aber jetzt nichts über War Machine.
na, leider nicht.
Wir sind
Und
aber DC nur immer.
es kommt da nichts über die Maschinerie des Krieges aus der Herr der Ringe, ja, wenn beides
Ja.
zu Warner Bros. Gehört. Sondern es geht um die einzig wahre, die unvergleichliche Wonder Woman.
Gwenpool, also.
Warbringer im Angesicht des Krieges. Wow, der Titel ist viel zu lang. Es geht grundlegend darum, dass auf der Insel Themyscira, da lebt die Diana von Themyscira, das ist die zukünftige Wonder Woman und sie möchte eine Heldin sein. Und sie ist eigentlich allen anderen Amazonen überlegen, weil sie ist eine Halbgöttin. Soweit kennen wir die Origin und sie wird so genauso im Comic erzählt. Als dann allerdings eines Tages eine Fremde auf der Insel angespült wird, und zwar. Jetzt muss ich noch schon. Ha, wie peinlich. Und zwar die Alia Keralis wird auf der quasi wird auf die Insel angespült, weil ihr Schiff in die Luft gesprengt wird. Und sie ist eine Warbringer. Das heißt, sie bringt den Krieg. Und es gibt quasi zwei Möglichkeiten. Entweder bringt Diana die Alia zu einem bestimmten Punkt. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Quelle, wo der Fluch der Warbringer gebrochen wird, oder sie bringt sie um.
Okay.
Natürlich ist Diana eine Heldin und sie möchte das Ziel erreichen, nur das Problem ist, der Fluch der Warbringer breitet sie aus und es entstehen Kriege. Also quasi muss Diana lernen, sie will eine Heldin sein, aber was müssen Heldinnen bereit sein oder was müssen Helden allgemein bereit sein zu opfern, damit sie das durchsetzen können, was für sie das Richtige ist. Also man merkt, sie gehen heute mehr in Richtung des Wonder Woman Film. Das heißt, du hast sehr weibliche Charaktere,
Ja.
sehr viel starke weibliche Charaktere und du hast natürlich eine junge und unerfahrene Diana, die was erst lernen muss, was es heißt, dass man erhört ist, dass man, wenn man die Welt retten möchte, kann man nicht so einfach sagen, ich mach das
Aber
jetzt.
glaubst, weil du gerade gesagt hast, starke weibliche Figuren, ich glaube, wir haben jetzt, wie viele Bände haben wir jetzt? Wir haben jetzt den sechsten Band, den wir besprechen, und nur einer ist über einen männlichen
Ja, und
Protagonisten.
selbst in Nightwalker ist
Genau, die
Madeline eine
Madeline,
weibliche
ja,
Hauptfigur.
Madeline, ja,
Also,
genau.
du hast eigentlich. Also
Und wenn man so schaut, es kommt eigentlich nur mehr einer, wo eine männliche Hauptfigur kommt. Wir haben nur drei da liegen dann danach und das ist,
genau.
und auch nicht wirklich, also.
Was man dazu sagen muss, noch abschließend zu Wonder Woman: Es ist optisch, es ist einer der Comics, die was mehr Farbe haben. Er ist sehr düster geworden, nach wie vor.
Genau, und die Bad Girl Schatten hat
Schatten
er.
hast auch mal relativ viel Farbe,
Genau.
aber es ist trotzdem alles ein wenig kälter geworden. Also es ist
Ja.
jetzt nicht so, dass es jetzt quasi so grell und flippig ist, aber optisch gefällt mir der Band sehr. Erzählerisch ist es jetzt nicht der beste Panini-In-Comic, aber er war es durchaus unterhalten und wenn man ein Fan von Wonder Woman ist und mal davon weggemächt, wie Wonder Woman Ares niederhaut, kann man mit dem Band unglaublich viel Spaß haben. Allgemein, es ist man wieder so Coming-of-Age-Ding,
Ja.
der was er der Film beleuchtet hat, nur quasi in einer neuen Altersgruppe. Aber so grundlegend Wonder Woman Warbringer im Angesicht des Krieges, ein super Graphic Novel mit einem viel zu langen Titel.
Dann würde ich sagen, mache ich mit meinem letzten Band. Also, ich habe von die zwei, die du noch hast, habe ich auch gelesen.
Oder, ja, dann
Nein,
machen
lassen wir uns
wir,
das für den Schluss.
ja, heben wir sie das kurz
Jetzt
für den Schluss auf und
kommen
dann.
unsere zwei vielleicht Bände, mit denen wir am meisten Schwierigkeiten gehabt haben, im Sinne von,
Sie
die uns
sagen,
nicht so
nee.
gut unterhalten haben. Ja, sie sind meh.
Sie sind meh.
Also bei mir ist es Gotham High, alle für keinen. Wobei, ich würde ihn jetzt nicht schlecht reden, aber wenn man vorher gelesen hat, in Batgirl Schatten, Breaking Glass, Catwoman, Under the Moon und so, es ist grundsätzlich eine Dreiecksbeziehung zwischen Bruce Wayne, Selina Kyle und der Joker. So. Joker, ich weiß nicht, wie er genannt wird in dem Fall, ist es...
JJ.
Ja, Jack Napier. Ja. So hast du in dem Fall. Hast wie bei White Knight habe ich ihn da auch schon so gehabt.
Stimmt, oder hast du nicht?
Jack Napier.
Ist der Name da genannt worden in The Killing Joke?
Es kann sein, das ist schon
oder war das, das gewesen. Oder war das auch in dem Batman 1989?
Du dabei recherchierst, es ist eine Dreiecksbeziehung und was mich bei dem Band ein bisschen gestört hat, ist das, was sie in den anderen Bänden mit den ganzen Minderheiten und vielleicht Menschen, die ein bisschen alternative Einstellungen haben, haben sie da einfach, finde ich, zu überzogen. Also Selina Kyle hat Latino-Wurzeln und lässt das so richtig aushängen. Bruce Wayne hat auf einmal asiatische Wurzeln. Alfred ist sein Onkel, der aus China kommt und mit einem Mann verheiratet ist. Alles Sachen, wo ich sage, gehört für mich, also passt für mich perfekt, dass es in einem Comic drin ist. Nur ich finde, dass es einfach in Gotham High zu viel war. Es geht auch darum, dass Harvey Dent, der auch zu der Schule geht, also es dreht sich alles um die High School, um die Gotham High natürlich. Harvey Dent geht auch dort zur Schule, leiht sie von Bruce Wayne den Mantel aus und wird entführt. Bruce weiß natürlich sofort, dass eigentlich er das Ziel gewesen wäre, versucht jetzt herauszufinden, wer der Entführer ist oder die Entführerin ist. Und so geht das Ganze hin und her. Der Joker geht skaten und ist so eher so da aus einem armen Viertel. Mhm. Selina Kyle hat einen Vater, der, glaube ich, zumindest der Pflegefall ist. Sie möchte das Geld dafür haben, dass sie dem quasi die Pflege besser, also bessere Pflege bieten kann. Bruce sagt natürlich, er kann ihr das Geld geben, sie will es nicht annehmen und so geht die Dreiecksbeziehung die ganze Zeit dahin. Also.
Er sagt ja, was ich sowieso immer ein wenig komisch finde, das habe ich auch in Catwoman ein wenig komisch gefunden, aber da ist zumindest jetzt nicht so prägnant gewesen. Bruce Wayne, seines Zeichens Milliardär mit vielen Milliarden Dollar, geht auf die normale Highschool in Gotham City.
Ja. Da wird es erklärt in Gotham High.
Okay.
Er wird von seinem Internat, wo er ist, wieder ausgeschmissen, weil er Scheiße gebaut hat.
Also gut, das überrascht mich.
Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist ganz am Anfang. Okay. Er muss deswegen auf die Gotham High gehen, weil er von seinem Internat fliegt und die Schule weitermachen muss, laut seinem Onkel Alfred, der da sein Onkel ist und nicht sein
Onkel Butler Alfred.
So quasi, ja. Und muss deswegen auf die normale bürgerliche Gotham High gehen.
Ist eigentlich Alfred in der Graphic Novel nicht nur sein Onkel, sondern auch sein Butler?
Nein, ist er nicht, sondern ein reicher Onkel, der in Hongkong eigentlich als Manager Geld gemacht hat und dann zurückkommt und auf ihn ein bisschen aufpasst und so ihn quasi als Vaterfigur dient. Und ja.
Also wie in den Comics, nur ohne dass er sein Butler ist.
Genau, ja.
Also ohne dass er sein moderner Diener ist.
Ja, der Band unterhaltet nicht schlecht. Der Zeichenstil ist auch bunter.
Du schaut mehr nach Manga aus.
Ja, das habe ich mir bei Batgirl Schatten sogar schon ein bisschen gedacht. Und ja, es ist nicht schlecht, aber ich habe ihn jetzt, aber man muss auch wirklich sagen, die Bände, die ich da vorgelesen habe, die haben mich halt alle einfach weggehauen. Und der hat es halt nicht gemacht. Aber es ist jetzt heißt nicht so lange, dass es ein total schlechter Band ist.
Aber wenn man zumindest vorher die stärksten gelesen hat, dann wird es ein wenig schwierig.
Ja.
Und Fun Fact, Jack Napier ist ja der Name vom Joker, den was Jack Nicholson im großartigen Batman von 1989 gespielt.
Jack Nicholson spielt den Joker, stimmt.
Ja.
Den Danny DeVito war der Pinguin einmal.
Das war der Pinguin, genau.
Ja, genau.
Auch von Tim Burton.
Ja.
Ja.
Es ist aber, ich bin ja bei Filmen total schlecht, wie wir alle wissen. Ist das das, wo Dingsbums mitspielt? George Clooney den Batman spielt?
Na, Gott sei Dank noch nicht. Das ist ja später gekommen. Das war damals, wo der großartige Michael Keaton noch Batman war.
Ah, ja, stimmt.
George Clooney war
der ja jetzt anscheinend wieder einen Auftritt kriegt in dem neuen Batman, oder?
Genau, und er spielt den Vulture im MCU und taucht im Morbius auf. Und das Internet ist explodiert. Also Michael Keaton funktioniert immer. Und er war Birdman.
Birdman?
Und das ist ein Film außerhalb von Superheldenverfilmungen. Okay. Da geht es um Selbstreflexionen und Selbstdarstellung.
Bei Filmen bist du definitiv ein größerer Experte als ich. Wie man immer wieder
rausfindet. Ja, mit gewissen Themen.
Und hast du bei Killing Joke was? Bei Killing Joke?
Also muss ich noch schauen.
Also nein, lass es einfach. Machen wir den nächsten Band, glaube ich.
Warte, ganz kurz nur. Wenn ihr was findet, passt. Wenn ihr nichts findet, dann... The Killing.
Aber ansonsten machen wir dann, nur damit ich das gleich vorab sage, mit Mera weiter. Das war, glaube ich, der erste Band, der im deutschsprachigen Raum rausgekommen ist.
Ich glaube schon, ja.
Geschrieben von der Bestseller-Autorin Danielle Page, ja, und gezeichnet von Stephen Byrne.
Die hätte es vielleicht bleiben lassen sollen. Ein ehemaliger Ingenieur, leider nicht.
Ah, okay. Ja. Ich habe ihn nicht gelesen. Was sagst du dazu?
Mera, gegen den Strom. Das ist ein wenig schwieriger Fall. Es ist von dem Thema her interessant, auch von der Story her. Es geht darum, dass Mera ist die Prinzessin vom Königreich Xebel. Kennen wir aus dem Aquaman-Film. Ja. Und sie,
auch aus den Comics.
Genau, aus den Comics. Also das
sie haben was gescheit.
Ja. Und es geht darum, dass sie an den Prinzen des Tiefseegraben verheiratet werden soll. Und beziehungsweise, dass der quasi der nächste König von Xebel werden soll, wenn er denn eine Mission für ihren Vater erfüllt. Und zwar Arthur Curry, also nicht das Arthur Curry, sondern Arthur Curry, den kommenden Aquaman, ermordet. Mera sagt, na, ich möchte Herrscher von Xebel werden, also möchte sie Arthur Curry umbringen. Und natürlich funktioniert das nicht so, wie man es sich vorstellt. Sie lernt Arthur Curry kennen und er ist anders als andere Atlanta. Während die Bewohner von Atlantis unter dem Meer quasi Diktatoren sind und mit eiserner Gewalt über die anderen Reiche herrschen, ist Arthur Curry anders. Er ist quasi die Brücke zwischen beiden Welten, wie ja im Film.
Ja, und auch in den Comics ist es eigentlich die,
er ist
quasi, kennenlernen, quasi die Origin.
Er ist nicht wie sein Volk und er kann da nichts dafür für die Sünden seines Volkes. Und da muss Mera sich dann entscheiden, möchte sie ihre Mission erfüllen oder möchte sie ein Leben mit Arthur führen und dass dann vielleicht mal ihre beiden Völker irgendwann einmal wieder in Frieden koexistieren können. Grundlegend eine interessante Geschichte, hat leider eher minimales Pacing und ist jetzt nur bedingt spannend. Also, ich habe es ziemlich schnell durchschnupft, aber naja, ich habe den Comic am besten gefunden, wenn es mehr um Höllentum und um Intrigen geht, als um die Liebesgeschichte. Mhm. Weil die Liebesgeschichte war ja schon im Aquaman-Film nicht die größte Stärke davon. Sie war zwar vorhanden, aber sagen wir so, das Hauptding ist einfach, die Brücke zwischen zwei Welten zu sein. Und das ist immer die größte Stärke von Aquaman. Betrifft ja nicht nur Aquaman, sondern mehrere genauso. Ja. Die muss ja die Brücke sein muss zwischen ihrer Heimat und Atlantis.
Ja. Und in den Comics aber von der Oberwelt quasi, also von der Erde, weil lebt sie ja dann quasi.
Genau.
Vor allem in der aktuellen Serie lebt sie ja am Land. Nein, der New 52 ist das. Ich verwechsel immer die zwei, weil ich gerade beide Serien parallel ist. Wurscht.
Ja, und das ist ja gerade das, die einfach quasi der Gegensatz, die beiden Welten. Also Grunde kann man sagen, mehr gegen den Strom kommen sie durchlesen, ist meiner Meinung nach aber der schwächste Panini-Incomic, wahrscheinlich bis ich Gotham High gelesen habe. Und dann würde ich fast sagen, kommen wir zum letzten Band, weil die Folgen diesmal, das ist ja wirklich hardcore, so lange haben wir noch nie aufgenommen.
Extended Edition.
Ja. Der Oracle Code.
Von Marieke Niekamp, weil ich glaube, sie ist Niederländerin, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Und gezeichnet von Manuel Bretano, der, was man sicher ein Amerikaner ist, was man genauso ausspricht.
Ja, nein, ich glaube, der ist auch sogar irgendwie aus einem europäischen Land Italiener, glaube ich, oder so. Ganz hinten sind immer die Autoren drinnen, wo sie herkommen und so. Aber ich kann ein bisschen was, wenn du willst, zur Story sagen.
Ja, natürlich.
Es geht um Barbara Gordon, die ihres Zeichens beim Unfall angeschossen worden ist.
Mhm.
Und im Rollstuhl landet und dann nach Arkham, ich glaube, es wird sogar Arkham Asylum genannt.
Nein, es ist das Arkham Resurrection Center, wie es heißt. Areazentrum.
Ja, es ist ein Areazentrum, wo sehr viele Jugendliche, die irgendwelche Unfälle gehabt haben, sind. Sie lernt dann auch schnell
Freundinnen kennen. Auch wenn es eher ungewollt ist, aber sie kann sich natürlich nicht verschließen vor anderen.
Und was nur dazu sagen muss, sie ist eigentlich eine passionierte Hackerin.
Ja.
Also sie hat ihren Hacker-Buddy sozusagen, der mit ihr, ist immer wieder, sie stellen sich gegenseitig Rätsel oder Aufgaben, wer was schafft in Sachen Hacken. Und sie hat, also das Wichtigste für mich in dem ganzen Comic ist, man durchlebt mit einer Person, die im Rollstuhl landet, genau diese Anfangszeit, wie es ist, damit umzugehen, zu lernen, wie es ist, dass man jetzt auf einmal im Rollstuhl sitzt, dass man eine Beeinträchtigung hat und wie man damit umgeht und wie man wieder zurück ins Leben kommt. Und das ist für mich, die Story, die daneben rennt, die ist super. Also dieses Ganze mit, dass es in diesem Reha-Zentrum nur, dass da noch ein paar andere Sachen schief rennen, Das ist eine coole Story, aber für mich ist diese Grundaussage, dieses Durchleben von dem Ganzen, ist für mich unheimlich spannend, was auch noch ganz wichtig ist. Zur Autorin, zur Marieke Niekamp. Ich habe das nicht gewusst, dass es dieses Genre gibt, aber die schreibt explizit nur Stories und Romane über Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich habe nicht gewusst, dass es dieses Genre sogar gibt in dem Fall. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, dass es halt wirklich Menschen gibt, die sich auf sowas spezialisieren und über solche Themen schreiben. Das heißt, man hat da eigentlich eine Expertin dran gesetzt, die über so ein Thema schreibt.
Ich kann eigentlich nur in allen Punkten zustimmen. Also, danke. Ja, gerne. Nein, ich kann in allem dir nur recht geben, was du sagst. Also, erzählerisch ist der Comic unglaublich wertvoll. Ja. Und ich finde, eine der besten Szenen war, wo sie nach einiger Zeit dann wieder auf ihren Hacker-Buddy trifft und er dann aber darauf aufmerksam macht. Ja. Wenn sie sich bei einem Mött zu ihr antworten. Ja. Weil mit dem Satz, es gibt quasi in dem Reha-Zentrum schon genug Geister, das war schon ziemlich stark. Also, das war eine starke Szene und Gott. Und sie verdeutlicht aber auch, wie Barbara mit sich selber ins Reine kommt und dann aber die anderen mit ihr wieder ins Reine kommen. Genauso wie die Beziehung zu ihrem Vater, zum James.
Ja.
Also man merkt einfach, ich kann sie verstehen. Ich kann auch verstehen, wie das ist, wenn man zumindest, also für mich war es in meinem Leben nur, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern, zeitweise, wo ich mit nur einem Bein gelebt habe, das funktioniert hat.
Ja.
Und wie man dann lernen muss, dass das quasi solche Sachen wie geh, dass es nicht selbstverständlich ist und wie man dann aber auch wieder zurückfinden muss ins Ganze, dass es dann wieder normal wird. Und wow, also der Oracle Code hat mich extrem abgeholt.
Ja.
Also ich habe mit Barbara mitgelitten, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn du auf einmal nimmer dein normales Leben so führen kannst, wie du das kennst, und dass du auch nicht, wenn du quasi einfach nimmer richtig gehen kannst oder wenn du quasi einfach gar nicht mehr gehen kannst, das ist unglaublich ätzend. Und wenn das dann über Monate oder vielleicht sogar für immer der Fall ist, sehr stark. Und allgemein ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, es ist einfach schön zu sehen, wie sich das dann langsam entwickelt und wie Barbara am Anfang eigentlich quasi total unpissed ist und sie will eigentlich gar keine Freien, weil sie möchte einfach nur alleine sein, weil es funktioniert nichts mehr, ihr ganzes Leben ist scheiße und sie möchte eigentlich doch nur ihren Hackerfreund wieder haben. Und es ist schön, dass das Ganze in Richtung Happy End geht.
Ja.
Und was man sagen muss, wir können froh sein, dass wir im Jahr 2020 leben, wo wir Hacker sagen und nicht mehr wie zu Jurassic Park Zeiten Hacker. Also damit wir das emotionale Pacing mal wieder ruiniert haben. Check. Nein, Oracle Code, definitiv ein würdiger Abschluss, soll man sagen, für diese Folge. Und einer der besten Comics aus dem Bereich Panini Inc. bzw. DC Inc. Also von sowas bitte gerne mehr. Also ich kann mir von dem durchaus ein Sequel vorstellen, wo ich mehr von Barbara Gordon lese.
Ja, oder generell von den Autorinnen und so,
die
jetzt da was gelesen haben. Ich meine, das sind, weiß ich nicht, Kami Garcia oder auch die Mariko Tamaki und so. Das ist halt, wo ich sage, okay, da merkt man, da gehen vielleicht einmal Literaten aus einem ganz anderen Genre, gehen halt einmal an das Thema Comic heran und schreiben halt solche Sachen. Und ich denke mir, wow, da kann man, wie viel man eigentlich ausholen kann, wenn auch der Verlag sagt, nehmt euch eine Figur und macht was draus.
Wie man das Medium einfach mal mit einem neuen Blickwinkel betrachten kann. Und das lässt ja immer wieder in die schönen Vorwörter, die was von den ganzen Autorinnen geschrieben oder von den Autoren, die was ja jahrelang schon Fans des Verlags sind.
Ja, genau,
und auf einmal,
stimmt,
ist quasi, sie haben quasi in der Welt gelebt als Fan und auf einmal sind sie auf der anderen Seite und können in dieser Welt gestalten.
Das ist zum Beispiel bei Teen Titans Raven ist am ganz vorne Bild drinnen von der Kami Garcia, wie sie als kleines Kind, also sie erzählt hat, dass sie ein Wonder Woman Kostüm immer zu Halloween angehabt hat und dann siehst du auch von ihr Foto, wie sie nur als kleines Mädel dieses Wonder Woman Kostüm anhat und die erzählt halt einfach, dass sie dann einfach jemanden aus der DC, aus dem DC Universum nehmen kann und was schreiben drüber kann und wo er dann der Originalautor, der Erschaffer von Raven, dann gesagt hat, top die aus, mach was draus und überhaupt keine Grenzen gesetzt worden sind.
Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn man quasi glaubt, dass es nur für Kinder ist, den Gedankengang bitte über Bord werfen, Panini Inc. auf jeden Fall eine Chance geben. Es ist unglaublich, was für Geschichten man da kriegt. Und selbst die, die was schwächer sind, sind interessant. Sie sind von der Aufmachung her sehr spannend. Ich hoffe auf noch viel, viel mehr. Das nächste, was da kommt, ist ja Beast Boy und Superman kriegen wir Geschichte.
Ja, und Dingsbums. Das weiß man nicht, ein Zirkus.
Nightwing.
Dick Grayson kriegt auch noch eine Story, genau das war's.
Dick Grayson, der war den unpassendsten und spitzen aller Zeiten, weil wir wissen alle, was Dick auf Deutsch bedeutet. Also Richard.
Ja. Yeah. Und Dick Grayson kriegt auch eine. Also ich glaube, dass das sogar die nächste ist, das auf Deutsch rauskommt.
Ja, Dick Grayson passt ja perfekt für das, weil wir wissen, dass Dick Grayson der Coming of Age Robin ist. Also ja. ich sage mal einen populären Robin als Dick Grayson.
Naja, Todd.
Jason Todd, genau, Jason vollkommen Todd. Richtig.
Jetzt ist mir der Vorname nicht eingefallen.
Der Todd Jason.
Ich habe so ein Problem mit Namen immer, mit Namensgedächtnis.
Hauptsächlich merken Sie jetzt, ich stehe in unseren Namen. Also das für die war ja traurig, wenn die das verloren hat. Auf jeden Fall, Panini Inc., bitte lässt es eine in die Bände. Sie sind unglaublich spannend, sie sind mitreißend, sie sind sehr emotional. Es ist für jeden was dabei, eigentlich thematisch. Also du hast alle möglichen Themen, die was intensiv oder weniger intensiv behandelt werden. Also so eine Vielfalt im Medium Comic kriegt man nur selten. Ja. Und dahingehend kann man echt sagen, klare Empfehlung für alle, selbst für die schwächeren Bände wie Gotham High oder mehrer. Man kann jedem eine Chance geben, man kann alles lesen.
Unbedingt.
Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Ihr findet uns auf Instagram, natürlich auf WordPress, wo ihr wahrscheinlich den Podcast-Code hören werdet. Ihr könnt uns auf Deezer und auf Spotify folgen, wo ihr wahrscheinlich auch gerade den Podcast hören werdet. Ihr könnt uns gerne Feedback per Direktnachricht schreiben, Kommentare auf dem WordPress-Beitrag. Wir freuen sie immer drüber.
Und vielleicht sagt uns, was ihr von Panini Inc. haltet. Und wir können auch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Da werden die ernsten Themen, die wir vielleicht jetzt in der Folge gehabt haben, es wird, glaube ich, ein bisschen was Spaßigeres, was wir da vorhaben in der nächsten Folge.
Ja, definitiv wird auf jeden Fall sehr random werden.
Ja, wir werden an unsere Grenzen kommen, also, und wir werden es auch in einem Take wahrscheinlich aufnehmen.
Ja, definitiv.
Sicher.
Definitiv.
Es wird lustig, also definitiv auf die nächste Folge auch schon gefallen. Und danke, dass ihr über eine Dreiviertelstunde durchgehalten habt.
Dankeschön. Also, wer bis jetzt am Ende da ist, kriegt von uns den Win der Woche mit so einem goldenen Daumen nach oben.
Beide Daumen nach oben.
Und dann lesen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.